Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über den Hebräerbrief fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Jesus, der Ruhespender. Wir alle haben verstanden, dass der Hebräerbrief geschrieben wurde als Warnung vor dem Selbstbetrug der Sünde, dass wir nicht verpassen, in das himmlische Jerusalem einzugehen, wo wir doch als Gläubige so nahe dem Ende des Weges angekommen sind. Und er will uns vorbereiten, dass wir die letzte Einladung und Warnung an diese Welt bringen. Mit dem Inhalt des Evangeliums, nämlich der Anstrengung Gottes, der Sendung der Propheten, der Engel, seines Sohnes zum Opfer, zum Hohepriester und zum Richter und zum Aufzeigen des einzigen Weges, wie man in den Genuss der Erlösung kommen kann, nämlich durch den Glauben Jesu. Wir haben alle gelernt, dass Adam sich hat selbst betrogen, indem er auf die Eva hörte und auf die Schlange. Und dieser Selbstbetrug führte zum Tode. Er führte zur absoluten und völligen Trennung von Gott. Und hätte es keinen Lösungsplan gegeben, hätte es auch keine Nachkommen gegeben. Aber alle Nachkommen können keine Anbetung, können sich an Gott nicht mehr anbinden. Sie können nur noch Menschen und den Teufel anbeten. Sie sind in einem Zustand, wo es kein Zurück mehr gibt. Das ist wichtig. Ich hoffe, den Gedanken haben wir verstanden. Es musste der Sohn Gottes in diese Welt kommen, den Menschen seiner Gottheit hinzufügen, in den Menschen hineinkommen, in sein Wesen, um von innen das Problem des Menschen zu lösen. Dadurch wurde er gezeugt von seinem Vater in der Maria, damit er das Erlösungswerk hier auf Erden tut. Und dieses ist der erste Teil der Erlösung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Erlösung sich in zwei Teile aufteilt, in den Teil, den Christus auf Erden vollbringt und den Teil, den er vollbringt im himmlischen Heiligtum. Um das nochmal zu verstehen, der alte Mensch, das sind wir, können das Gesetz nicht halten, wir können nicht zu Gott kommen. Christus kam, um dieses zu beheben. Er kommt in das Leben des Adam, er addiert seiner Gottheit Fleisch und Blut, das heißt, er wird geboren von einer Frau, gezeugt von seinem Vater und trägt damit sowohl die Wahrheit der Identität Gottes als ein Kind Gottes, als auch die Lüge, ich bin Gott in sich. Er zerstört in sich die Lüge, weil sie ja nur von innen zerstört werden kann. Er tötet den ganzen Menschen und steht auf als eine neue Kreatur, als der, der jetzt wieder mit Gott komplett verbunden ist. Dieses neue Leben bietet er an, das nennt sich auch der neue Mensch, wenn wir den alten kreuzigen und durch den Glauben den neuen aufnehmen. Aber diese neue Aufnahme ist erst der Beginn des Befreiungsprozesses. Meisten Christen bleiben stehen bei diesem Schritt und denken, hier ist alles vollbracht. Nein, das ist es nicht. Die Geschichte der Bibel, die Geschichte der Hebräer, zeigt es, dass es so noch nicht fertig ist. Weil der Johannes schreibt im 1. Johannes 1, Vers 9, so wir sündigen, wir sollen nicht sündigen, aber so wir sündigen, haben wir ja einen Hohepriester vor Gott. Ja, wir haben diesen Hohepriester vor Gott und brauchen ihn auch, weil solange wir sündigen, brauchen wir einen Priester im himmlischen Heiligtum. Deshalb muss dieses Werk zu Ende gehen. Das heißt, bevor Jesus kommt, muss er aus dem himmlischen Heiligtum kommen und muss nur noch zwei Kategorien von Menschen auf Erden haben, die er als solches deklariert in Offenbarung 22, 11 und 12. Wer böse ist, der sei fernerhin böse und wer unrein ist, der sei fernerhin unrein. Aber wer fromm ist, der sei fernerhin fromm und wer heilig ist, der sei fernerhin heilig. So, es gibt kein Zurück mehr. Die Heiligen bleiben heilig und die Unreinen bleiben unrein. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir zu geben einem jeglichen, wie seine Werke sein werden. So, das heißt, wir müssen zur Vollkommenheit kommen als die Gläubigen, damit wir dann ohne Hohepriester bestehen können, bis er in den Wolken des Himmels erscheint. So, er kommt als König. Er kann dann nichts mehr machen. Es gibt keine Veränderung mehr im Menschen. Er kommt nur, den Lohn zu verteilen, den einen die Erlösung und den anderen die Verdammnis. Wir haben die Skizze vom Kreuz schon des Öfteren gesehen. Jesus kommt in unser Leben, damit wir den Gedanken nicht verlieren. Er kreuzigt in sich selbst das Falsche, die falsche Identität. Er nimmt die ganze Sünde der Welt auf sich und aufersteht als zweiter Adam. Er bietet dieses neue Leben jedem Menschen am Altar, am Kreuz an. Jeder Mensch wird vom Heiligen Geist aufgefordert. Er wirkt an jedem Geistesmenschen, damit er ihn zum Kreuz bringt. So hat er auch an mir gewirkt und er hat 39 Jahre gewirkt, bis er mich dazu brachte, dass ich durch den Glauben mein altes Leben aufs Kreuz legte und das neue Leben aufnahm, das mir Vergebung brachte. Nicht nur für das, was ich getan hat, aber auch alle anderen hatten mir damit nichts mehr geschadet. 39 Jahre sind Jahre ohne Sünde, weil Jesus mir sein neues Leben gegeben hat. Jetzt geht aber das Leben ja nach der Neugeburt weiter. Jetzt haben wir den Heiligen Geist in uns. Er spricht jetzt mit unserem Geist. Wir sind in ein Verhältnis hineingekommen. Und jetzt geht es um einen Prozess, in dem das neue Leben das alte übernehmen muss. Und dieser Prozess wird durch den Hohepriester, durch Christus, geleitet in unserem Leben. Deshalb brauchen wir ihn. Es ist nicht vorbei mit dem Kreuz. Ich muss jeden Tag die Vergebung haben, aber weil er ja noch als Hohepriester da ist, damit er mir die Wahrheit geben kann, das neue Leben, damit der Heilige Geist mir eröffnen kann, wo ich mich betrogen habe, damit ich diesen Selbstbetrug zur Seite lege. Und dann bin ich befreit an der Stelle. Und so geht es als Prozess der Befreiung. Wir müssen die Lüge mit der Wahrheit ersetzen. Es muss entfernt werden aus uns all das, was uns hindert, vor Gott zu treten. Der Selbstbetrug der Sünde muss weg. Deshalb hat uns Gott gerufen zur Vollkommenheit. Der Hebräerbrief möchte uns zu dem Punkt bringen, ganz frei zu sein, weil wir sind die Menschen, die Jesus willkommen heißen müssen. Wir sind die, die das Werk vollenden müssen, die zu dem Punkt kommen müssen, dass sie alle Menschen lieben. Dass wir lieben werden, die uns verfolgen, die uns verraten, die uns schlagen. Das ist der Zustand eines vollkommenen Menschen. Und das ist auch die Erfüllung des neuen Bundes. Und erst wenn das erfüllt ist, können wir vor der Welt das Bild abgeben, was Gott abgeben möchte durch uns in diesen letzten Tagen dieser Weltgeschichte. Und dafür muss der kleine Glaube, der uns zum Kreuz brachte, viel wachsen, um uns zur Vollkommenheit zu bringen. Weil er muss uns zur Vollkommenheit bringen. Das ist das Thema des Hebräerbriefs. Damit, wenn Jesus kommt, er uns umwandelt in die neue Kreatur. Und das ist der Einzug in die Ruhe, von der Hebräerbrief spricht. So, wir wollen zur Ruhe kommen und durch Christus kommen wir zur Ruhe. Und das, was der Hebräerbrief, auf was er sich fokussiert, ist der Teil vom Kreuz bis zur Vollkommenheit. Und er konzentriert sich auf den letzten Abschnitt, weil er sagt, lasst uns doch nicht wieder zurückkehren in Kapitel 6, wenn wir da hinkommen, zu den alten Dingen, sondern gehen zur Vollkommenheit. Was wir einmal festgelegt haben, da kehren wir nicht immer wieder zurück, sondern wir schreiten vorwärts, sonst kommen wir nicht zur Vollkommenheit. Solange wir nicht wachsen und immer bei der Milch bleiben, können wir nicht das Ziel erreichen. Deshalb haben wir gelernt, Gott hat durch seinen Sohn, Christus addiert zu seiner Gottheit zunächst das Fleisch und Blut, den Menschen von Adam. Und dann nach der Auferstehung oder durch den Tod, durch die Auferstehung, addiert er seiner Gottheit den Menschen geboren nach dem Geist. Und das ist das, womit er in den Himmel geht. Und jetzt sagt uns im Hebräer 3, Vers 1, derhalben ihr heiligen Brüder, die ihr mitberufen seid durch die himmlische Berufung, nehmt wahr des Apostels und Hohepriesters, den wir bekennen, Christus Jesus. So, das heißt, er wendet den Blick nicht mehr zum Kreuz hin, nicht mehr zurück, sondern nach vorne. Es muss dahin kommen, dass wir durch den hohen Priester Jesus Christus vollkommen werden. Der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. Dieser aber ist größer Ehre wert, denn Mose, so viel größere Ehre der hat, dem das Haus gehört. Denn ein jegliches Haus wird von jemandem bereitet, der aber alles bereitet hat, das ist Gott. Und Mose war zwar treu in seinem ganzen Hause als ein Knecht, zum Zeugnis des, das gesagt sollte werden. Ihr seht also, zum Bild von dem, was kommen sollte, war Moses der Zeuge, Christus aber als ein Sohn über sein Haus. Des Haus sind wir, so wie anders das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende fest behalten. So, hier geht es also darum, dass wir vorwärts gehen aufgrund des Hausbaus, nehmt er jetzt hier, und dieses Haus muss fertig werden. Und Moses hat es angekündigt, Moses hat gearbeitet, aber Christus ist der, der es vollbringt. Nochmal, um es schöner zu zeigen, eine Skizze, das Haus Gottes sind die Gläubigen, Mose und Christus sind die Arbeiter am Haus, der Mose als Knecht, als Bote im Voraus, als Bild für Christus und Christus als Sohn, der das Haus zum Beenden führt und baut das Haus. Und dieses Haus muss in unserer Zeit zu Ende gehen. So, es sind viele Bilder, die Gott immer wieder benutzt, um uns klarzumachen, um was es geht. Das Haus sind wir. Wenn, und das ist ganz wichtig zu verstehen, dieses Wenn, weil das Haus sind wir, wenn wir fertig gebaut werden, wenn wir zum Abschluss kommen, wenn nicht nur das Fundament gelegt ist, sondern wenn auch das Dach und alle Dinge am Hause gelegt sind. So, er versucht dies zu vergleichen mit den Kindern Israel, die aus der Sklaverei Ägyptens in die Freiheit gehen, in das verheißene Land. So, beim Auszug aus Ägypten hatten die Gläubigen, die ausgezogen, genug Glauben, weil man konnte nur ausziehen durch den Glauben. Sie haben die großen Kraft Gottes gesehen und ziehen aus. Die Wanderung durch die Wüste und dann kommen sie an die Grenze Kanaans. Und zweimal kommen sie an die Grenze und zweimal beweisen sie, dass sie zu wenig glauben, das heißt Unglauben haben. Und weil das so ein großes Beispiel ist für den Selbstbetrug des Menschen, warnt der Paulus die Gläubigen, die am Ende der Zeit leben, dass ihr Glaube und Vertrauen wachsen muss, bis sie vollkommen sind. Sie wollen Christus begegnen und sie können ihn nur empfangen als die Lebenden, dadurch, dass sie zur Vollkommenheit gekommen sind. Wir brauchen die Neugeburt und wir alle haben irgendwann begonnen und wandern durch das Leben und kommen jetzt zur letzten Prüfung vor dem Einzug in die Ewigkeit. Und der Glaube, der uns dahin führt, muss viel größer sein als der, der uns ans Kreuz brachte. Der Glaube, der uns am Kreuz brachte, war notwendig, aber es ist ein kleiner Glaube. Er muss wachsen, bis er uns zur Vollkommenheit bringt. Und wächst er irgendwann mal nicht mehr, dann bleiben wir verstockt. Das ist das, was wir bald lesen werden. So, das heißt, alle Christen, und ich tue mein Bild dahin und dass ihr euer Bild dahin tut, haben ein Ziel und das ist die Vollkommenheit. Durch den hohen Priester soll unser Glaube von null oder von ganz wenig bis maximal werden. Vers 14 in Kapitel 3 sagt es ganz deutlich, denn wir sind Christi teilhaftig geworden. Das ist am Kreuz, das ist die Neugeburt. So wir anders das angefangene Wesen bis ans Ende festbehalten. Es gibt so viele Gleichnisse, es gibt so viele Geschichten von Menschen, die irgendwann angefangen haben, aber das Ende nicht erreicht haben, weil ihr Glaube gefehlt hat. Da war dieser Prophet, der aus Juda geschickt wurde, um den Altar in Israel in Samaria zu verfluchen. Und er sollte nicht essen und nicht trinken auf dieser ganzen Reise, bis er wieder zurückkehrt nach Juda. Und er sollte nicht denselben Weg gehen, den er gekommen ist. Aber er lässt sich verführen von einem anderen Propheten, dass er doch einhält und isst und kommt doch nicht ans Ziel, obwohl er ein Prophet Gottes ist. Das Volk Israel war Gottes Volk, aber sie kamen nicht an, weil sie nicht gewachsen sind. Die Vollkommenheit, das Ziel, völlig eins zu sein mit Christus, das ist so erstaunlich, dass die Christen das gar nicht wollen. Ich rede heute sehr viel und dann behaupten sie, das ist nicht möglich. Sage ich, ihr müsst ja Gott sein, wenn ihr wisst, dass das nicht möglich ist. Ihr müsst ja Hellseher sein, wenn ihr wisst, dass das nicht möglich ist. Aber die Bibel sagt es, es muss möglich sein für die letzte Generation, weil sonst kommt keiner dahin. So, ich hoffe, dass wir das verstanden haben. Der Hebräerbrief geht nicht aufs Kreuz. Er möchte uns vom Kreuz, von der Neugeburt zur Vollkommenheit bringen, weil Er spricht die Generation an, die das Werk hier auf Erden beenden sollen. Darum, wie der Heilige Geist spricht heute, so ihr hören werdet seine Stimme, so verstocket eure Herzen nicht, wie geschah in der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste, da mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum ward ich entrüstet über dies Geschlecht und sprach, immer da irren sie mit dem Herzen, aber sie erkannten meine Wege nicht, dass ich auch schwur in meinem Zorn, sie sollen zu meiner Ruhe nicht kommen. Seht zu, liebe Brüder, dass nicht jemand unter euch ein arges, ungläubiges Herz habe, das da abtrete von dem lebendigen Gott, sondern ermahnet euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch Betrug der Sünde. So was hindert uns im Wachstum des Glaubens? Seitdem Gott mich bekehrt hat vor über 18, fast 19 Jahren, hat er mich ständig in Schwierigkeiten gebracht. Weil man wächst ja nur, indem man den Betrug der Sünde in sich sieht. Und wenn man nicht will, den beheben, dann kommt man nicht weiter. Und man wird verstockt. Das heißt, die Verstockung ist nicht, dass jemand einfach böswillig etwas nicht will, sondern dass er einfach sich gehen lässt und denkt, so wie er ist, wird es wohl ausreichen. Sein Glaube mag wohl ausreichen, um ihn durch die Krise zu bringen. Und jetzt warnt hier Gott und sagt, nicht jemand unter euch ein ungläubiges Herz habe. Und dieser Unglaube zeigt sich ja nicht, wir werden es gleich sehen, in religiösen Dingen, sondern in Alltagsdingen. Nämlich, dass man sich nicht in diesem Prozess des Wachstums irgendwo stehen bleibt. Durch den Betrug der Sünde. Weil diese Gefahr ist da. Diese Gefahr hat er doch deutlich aufgezeigt. Die Juden, die ausgezogen sind aus Ägypten, haben es erlebt. Ihre Leibe sind in der Wüste geblieben, weil ihr Glaube nicht gewachsen ist. Denn wir sind Christi teilhaftig geworden, so wie anders das angefangene Wesen bis ans Ende festhalten. Indem gesagt wird, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, wie in der Verbitterung geschah. Welche denn hörten sie und richteten eine Verbitterung an? Waren es nicht alle, die von Ägypten ausgingen, durch Mose? Das heißt, sie sind durch Mose ausgekommen. Über welche aber ward er entrüstet 40 Jahre lang? Ist nicht über die, so das sündigten, deren Leiber in der Wüste verfielen? So schauen wir uns das ein wenig konkret an. Welches war denn die Verbitterung, von der hier der Paulus spricht? Weil er kennt ja die Geschichte, er schreibt an die Hebräer, er zitiert die Bibel und versucht ihnen so näher zu kommen, damit sie es verstehen. Und er spricht auch uns heute an als die Nachfolger Christi. Hier haben wir die erste Versuchung, der erste Punkt. Es war kurz, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren und sie sahen einen Mangel, weil in der Wüste gab es kein Wasser. Und anstelle, dass sie zu Mose kommen oder zu Gott kommen und sagen, naja, Herr, wie hast du dir das ausgedacht, dass du uns Wasser gibst, haben sie geklagt, haben sich empört und haben sich beleidigt gesehen, dass ihnen, was man sie in die Wüste gebracht hat, dass sie jetzt dort vor Durst sterben sollen. Und Moses geht zu Gott und Gott sagt ihm, geh zum Felsen und schlag ihn einmal und er wird Wasser geben. Das war kurz nach dem Auszug aus Ägypten. Die Anfechtung war nicht eine um religiöse Angelegenheiten. Nein, es ging um das Leben. Es ging um das Grundbedürfnis Wasser. Was passierte bei Kadesh Barnea? Bei Kadesh Barnea kamen die Kinder fast am Ende ihrer Wanderung nach 40 Jahren an. Hier hörte der Felsen, aus dem das Wasser die 40 Jahre geflossen ist, auf. Es war Gottes Weg, das Volk vor dem Einzug zu prüfen. Sie waren schon an der Grenze der Wüste, sie konnten schon sich Wasser besorgen. Aber jetzt anstelle selbst zu gehen und sich dieses Wasser zu besorgen, sie waren gewohnt, sage ich jetzt mal, mit dem Luxus, der Felsen war mit der die 40 Jahre mitgewandert durch die Wüste. Sie hatten das Wasser immer da und jetzt gab er nichts mehr. Und jetzt haben sie wieder gemurrt. Und sie haben einen Aufruf, eine Verbitterung gemacht, um dasselbe Mittel, um denselben Felsen. Und Gott sagt zu Mose, geh und sprich mit dem Felsen, dass er wieder Wasser gibt. Und Moses erregt sich, er fällt hier in die Sünde und dadurch schlägt er den Felsen zweimal. Und Gott gibt doch das Wasser, obwohl Moses hier falsch handelt. So, es sind 40 Jahre zwischen dem ersten Mal, wo der Felsen Wasser gibt und wo er dann aufhört und dann wird das zweite Mal Wasser gibt. Es sind 40 Jahre Unglauben. Ging es um religiöse Dinge oder ging es um die Grundbedürfnisse unseres Lebens? Wir stehen in der letzten Krise dieser Welt. Und die christliche Welt erwartet eine religiöse Krise. Das heißt, meine Glaubensgeschwister erwarten, dass es um den Sabbat oder um den Sonntag oder um den Anbetungstag geht. Sie erwarten, dass wir verfolgt werden um unseres Glaubens willen. Aber die Bibel sagt ganz deutlich in Offenbarung 13, wir werden nicht kaufen oder verkaufen können, wenn wir uns nicht beugen. Das heißt, es wird nicht um eine Religion gehen, obwohl alles Religion ist, sondern es wird darum gehen, wer versorgt uns mit Wasser und mit Brot? Weil kaufen und verkaufen bedeutet, ich brauche ja irgendwo mein Bedürfnis zu holen. Habe ich keinen eigenen Garten, muss ich ja irgendwo kaufen. Und kann ich nicht mehr kaufen, muss ich sterben, weil ich habe ja nichts mehr zu essen. Und hier ist der Punkt der Anfechtung. Er ist nicht religiös. Deshalb ist auch das, was wir jetzt erfahren, eine medizinische Angelegenheit. Aber man kann ja den Körper vom Geist nicht trennen. Als Jesus in die Wüste ging, wurde er nicht versucht vom Teufel auf einer religiösen Ebene. Der Teufel kam und sagte, mach doch aus Steinen Brot. Es ging um sein Grundbedürfnis Brot. Und Jesus sagt, na ja, ich brauche Brot, aber es ist nicht alles, wovon ich lebe, sondern der Vater hat ein Wort mir gegeben und ich lebe aus diesem Wort des Vaters. Bei der zweiten Versuchung ging es um Anmaßung, zu springen von dem Tempel, obwohl Gott es dich nicht zum Springen getan hat. Du begibst ihn in eine Gefahr. Und beim dritten könnte man sagen, ja, da ging es um Anbetung. Dort ging es um die Welt, um die Reiche dieser Welt. Satan bot es ihm an, wenn er sie von ihm nimmt, sich vor ihm beugt. So, das ist das Muster, das wir wissen müssen. Das Volk Israel hat seinen Unglauben nicht bewiesen an religiösen Dingen, weil dort waren sie ja alle perfekt. Auch als Jesus da war, haben sie ja Religion gehabt. Aber wenn es ging um die Realität des Lebens, dort haben sie sich alle nicht auf Gott verlassen, sondern auf Menschen und auf sich selbst. Deshalb verstocket eure Herzen nicht. Diese zwei Verbitterungen am Anfang des Weges und am Ende des Weges des Volkes Israel nimmt Paulus als Bilder, damit wir verstehen unsere Not heute. Werden wir unser Bedürfnis von Gott holen? Werden wir unser Herz verbittern? Welcher schwur er aber, dass sie nicht zur Ruhe kommen sollten, wenn nicht den Ungläubigen? Und wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen um des Unglaubens willens. Aber dieser Glaube bezog sich nicht auf religiöse Dinge, sondern auf wer sie versorgt. Wer sie versorgt. Mit Wasser und mit Brot und mit allen Bedürfnissen, die sie haben. Die Verbitterung war des Unglaubens willens. So lasst uns nun fürchten, dass wir die Verheißung einzukommen zu seiner Ruhe nicht versäumen und unser keiner dahinten bleibe. Denn es ist uns auch verkündigt, gleich wie jenen, aber das Wort der Predigt half jenen nichts, da nicht glaubten, die so es hörten. Und ich betone es noch einmal, es war kein Glaube an eine Doktrin. Es war nur, von wo werde ich mit Wasser versorgt? So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. Dieser Unglaube ist ganz klar eine Manifestation, dass mein Bedürfnis nicht von Gott befriedigt ist. So, was ist die Ruhe, von welcher hier die Rede ist? Wir erinnern uns, der Paulus sagt, denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe. Der Gläubige kommt also zur Ruhe. Aber der Ungläubige, der kommt nicht. Das heißt, der Gläubige, der weiß, wie Christus, der Vater wird schon für mein Brot sorgen, nachdem ich 40 Tage gehungert habe. Wenn er will, dass ich lebe, und wenn er nicht will, dass ich lebe, sterbe ich. Aber ich kann mir kein Brot machen. So, Christus war sich bewusst, dass er nur vom Vater abhängig ist. Sind wir es? Weil wir werden dieselbe Prüfung, wir sind in derselben Prüfung und sie wird noch strenger. Denn wir, die wir glauben, dass wir von Gott versorgt werden, gehen in die Ruhe, wie er spricht, dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollen zu meiner Ruhe nicht kommen. Und zwar, da die Werke von Anbeginn der Welt gemacht waren, sprach er von einem Ort, von dem siebenten Tag, also, und Gott ruhte am siebenten Tage von allen seinen Werken. So, was bedeutet die Sabbatruhe? Und die Sabbatruhe hat eine Regel. Sie ist die Ruhe nach vollbrachter Arbeit. So, die Sabbatruhe kommt immer danach, wenn etwas getan ist. So, Gott hat also sein Werk vollendet in 6 Tagen und am siebten Tag ruhte er von seinem Werk. Das ist entscheidend zu verstehen. Gott ruht nach der Schöpfung der Erde am siebten Tag. Er hat den Menschen zu einer Aufgabe geschaffen. Dieser Mensch sollte alle 6 Tage seine Aufgabe insoweit unterbrechen, um davon zu ruhen. Das sollte ihm ein ständiger Rhythmus sein. Er brauchte die Arbeit und wenn sie getan war, wurde geruht. Und 6 Tage waren dafür gemacht, die Aufgabe zu erfüllen und der siebte sollte zur Ruhe genutzt werden. Aber nach der Trennung von Gott durch den Selbstbetrug war die Aufgabe nicht mehr erfüllbar. Der Mensch war nicht mehr an Gott gebunden, was konnte er noch tun? Somit war auch die Ruhe nicht mehr vorhanden. Die Erlösung befähigt uns wieder zur Arbeit und macht die Ruhe wieder notwendig. Das ist wichtig. Wir werden erlöst, dass wir was tun. Ihr werdet sehen, der Paulus sagt das sehr deutlich, die Vollkommenheit führt dazu, dass wir was tun. Wir sollen ja nicht ablassen von dem Werk, von dem wir gerufen sind. Er beweist das durch sein Leben, dass er nie aufgehört hat zu arbeiten, weil er musste ein Werk vollenden. Und das konnte er nur vollenden, nachdem ihn Christus berufen hatte zu diesem Werk. Und er wartet auf die Ruhe. Er konnte sagen, mir ist die Krone des Lebens zur Seite gelegt und ich werde sie empfangen am Tage seines Kommens. So, er ging in den Tod, wissend, dass seine Arbeit vollbracht wurde. Und am Ende seiner Arbeit kommt die Ruhe. So, die Erlösung ist ein Prozess der wachsenden Befähigung zum Dienst. Dieser Prozess muss abgeschlossen werden. Der Prozess ist ein Glaubenskampf, in welchem der Glaube und das Vertrauen in Gott wächst, bis der Mensch vollkommen ist. Das ist der Schwerpunkt des Hebräerbriefes und es ist auch das, was in der ganzen Bibel deutlich wird. Dann ist die Neuschöpfung des Menschen abgeschlossen. Das heißt, der Glaubenskampf führt zur Beendigung und wir werden sehen, der Kapitel 12, 13 muss zur Vollkommenheit des Menschen führen, dass das Werk abgeschlossen ist, damit man dann in die Ruhe eingehen kann. Dann erst kommt man zur Ruhe, zum Sabbat. Der Sabbat ist also erst dann an der Reihe, wenn die Arbeit vollbracht ist. Um das noch einmal zu wiederholen, die Schöpfung der Erde und des Menschen war Gottes Arbeit und wurde abgeschlossen mit der Sabbatruhe. Die Neuschöpfung des Menschen ist eine Kooperationstätigkeit zwischen Gott und dem Menschen, ist gleich Arbeit und wird ebenfalls mit der Sabbatruhe abgeschlossen. Dafür haben wir alle Beispiele in der Heiligen Schrift, die Sabbate. Alle Sabbate, die Zeremonialsabbate eingeschlossen, kamen immer am Ende eines Arbeitszeits. So, das heißt, der wöchentliche Sabbat war nach den 6 Tagen, die Zeremonialsabbate nach gewissen Ereignissen, die erfüllt waren, dann kam die Ruhe. Die Ernte wurde eingebracht, dann kam die Ruhe. Die Erlösung sollte geschehen, dann kam die Ruhe. Dasselbe hat Gott gemacht für das Land. Das Land sollte seine Arbeit tun, 6 Jahre lang. Das 7. Jahr war Ruheland. Da sollte man nur noch leben von dem, was so das Land gab, ohne es zu bearbeiten, weil es sollte ruhen. Es sollte klar sein, die Arbeit hat seine Zeit und das Ruhen hat auch seine Zeit. Dann gab es die Sabbatjahre für die Arbeit und die Sklaven. Sie waren nicht für immer Sklaven, nur für eine Zeit lang. Danach sollte die Befreiung oder die Ruhe kommen. Da die Juden, das Land Juda, den Sabbat brach, das heißt, sie waren Gott ungehorsam, gingen sie in die Gefangenschaft. Und 70 Jahre hat das Land Sabbat gefeiert, nachgeholt, das, was man nicht getan hat. So, die Sabbatruhe kommt nach vollbrachter Arbeit. Nachdem es nun noch vorhanden ist, dass etliche sollen zu ihr kommen und die, denen es zuerst verkündigt ist, sind nicht dazu gekommen, um des Unglaubens willen, bestimmt abermals einen Tag nach solcher langen Zeit und sagt durch David, heute, wie gesagt ist, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht, denn so Josua hätte sie zur Ruhe gebracht, würde er nicht hernach von einem anderen Tag gesagt haben. So, es geht also, dass es noch eine Ruhe vorhanden ist. Ein Heute. Worum geht es um diesen Tag? Darum ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. So lassen uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf dass nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. So, jetzt ist die Frage ganz deutlich, worauf bezieht sich das heute? Bezieht sich das heute auf die Ruhe? Das heißt, dass ich heute in die Ruhe eingehe? Oder bezieht sich das heute, dass ich heute glaube, damit mein Herz nicht verstockt wird, um zur Vollkommenheit zu gelangen, damit ich in die Ruhe einziehe? Nun, das heute, so ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht, bezieht sich nicht auf die Ruhe, sondern auf die notwendige Tätigkeit, den Glauben, das Vertrauen, um zur Vollkommenheit zu gelangen. Das ist die Voraussetzung, dass wir das heute nutzen, dass wir unser Herzen nicht verstocken, dass wir heute nicht zweifeln, dass Gott uns durch diese Krise führen wird, dass wir heute nicht zweifeln, dass wenn wir uns nicht den Maßnahmen des Bösen unterstellen, dass dann Gott sich nicht für uns kümmern wird. Heute glauben wir, heute wachsen wir in ihm, weil dieses Heute wird ein Ende haben. Da kann niemand mehr Glauben und Vertrauen ausüben. Und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Das heißt, erst wenn das Werk am heutigen Tag gemacht wurde, des Glaubens, des Vertrauens, geht man in die Ruhe ein, wenn man das Werk vollbracht hat, wenn Gott das Werk abgeschlossen hat. So, zuerst kommt die Arbeit, dann die Ruhe. Lasst uns das ganz deutlich wahrhaben und sehen. Christus war unser Vorbild. Er kam auf diese Erde und er wurde angegriffen. Er musste ein Werk vollenden. Satan wollte dieses Werk verhindern. Er arbeitete durch die Regierungen. Er arbeitete durch Herodes, durch Pilatus. Er arbeitete auch durch die falschen Lehrer. Mit aller Macht ging er gegen Christus vor. Aber was hatten sie gefunden in seinem Leben, damit sie ihn kreuzigten? Es war nichts da, was Christus hätte ans Kreuz bringen können. Oder, weil es gab ja keine Sünde in seinem Leben. Aber er musste ja getötet werden. Sie mussten ihn wegbringen. Er war ja eine ständige Rüge ihrer Gesetzlosigkeit, ihres Misstrauens auf Gott. Christus widersteht dem. Er weiß, dass er in Gottes Hand ist. Er lässt es geschehen in seinem letzten Kampf bis zum Kreuz. Werden wir es tun? Er überwindet die Macht, wodurch Satan wirkt. Er widersetzt sich nicht. Das heißt, er ist untertan der Obrigkeit. Er gehorcht ihr nur nicht. Und das sehen die Christen heute nicht. Ja, er hat nicht gekämpft, weil er sagte dem Pilatus, wäre mein Reich von dieser Welt, dann würde ich ja dafür kämpfen. Nein, ich bin gekommen, weil mein Reich ist nicht von dieser Welt. Deshalb kannst du mich, dadurch, dass du mich tötest, mir das Reich nicht nehmen. Weil mein Reich ist nicht von dieser Welt. So, Christus war untertan, aber nicht gehorsam. Und man konnte ihn nicht dazu bringen, zu sündigen. Satan wollte mit aller Macht ihm zeigen oder es versuchen, dass Jesus sich ärgert oder dass er Widerstand leistet, indem dass er persönlich jemanden angreift. Christus hat das nicht getan. Er hat es geschehen lassen. So werden auch wir es geschehen lassen in diesen Tagen. Bis zum Tode am Kreuz. Aber er kommt als Sieger aus dem Grab hervor, als die neue Kreatur, als der zweite Adam, mit einer völlig neuen Identität. Er ist jetzt das Ebenbild Gottes, er ist der Sohn Gottes. Und er bietet diese Erlösung allen Gefangenen Satans hier an. Ja, das bietet er uns an, damit wir frei werden, um in die Ruhe zu kommen, die nur durch den Glauben erreichbar ist. Die Sabbatruhe ist dann erst möglich, wenn wir zur Vollkommenheit gekommen sind, wenn nichts mehr zwischen uns und Gott steht. Dann sind wir in der vollkommenen Anbetung, dann sind wir bereit und fertig für die Sabbatruhe. Und da ist der Sabbattag ein Bild dafür, ein Zeichen dafür. Nun, der Böse möchte und rüstet sich, dass er die ganze Welt unter seinen Bann bringt. Alle Regierungen sind gleichgeschaltet. Und das Tier, das hat noch nicht die politische Macht, aber es wird sie bekommen, so wie es die Offenbarung vorausgesagt hat. Und um diese politische Macht zu erreichen, muss jeder Mensch mit einer Gefahr konfrontiert werden. Es muss darum gehen, wer unsere Gesundheit bestimmt. Und ob wir uns dem beugen oder nicht, um noch weiterhin einkaufen oder nicht einkaufen zu können. So, es muss ein Element des Lebens die Auseinandersetzung sein, nicht die Religion, obwohl das ja Religion ist. Was wir jetzt spielen in der Medizin ist eine pure Religion. Weil es ist ja unsichtbar alles und alles ist auf nichts als auf Fantasie gebildet. Ja, man nimmt eine echte Krankheit und gibt ihr eine falsche Ursache. Und damit hat man den Menschen perfekt betrogen. Und so ist er gezwungen zu sehen, von wem ist er abhängig für sein Leben. Und er muss sich letztendlich ein Mahlzeichen, er muss sich eine Identität geben, mit der er einkaufen und nicht einkaufen kann. Und die muss letztendlich auf die Haut kommen, sie muss persönlich werden, damit sie niemand fälschen kann. Und wenn sie auf die Haut des Menschen kommt, ist seine Zeit der Gnade abgeschlossen. Jedes Individuum, das sich dieses Mahlzeichen gibt, hat keinen Weg mehr zurück. Es ist für immer vorbei. Die Anbetung ist nur noch eine des Teufels und ein Zurück gibt es nicht mehr. Deshalb wollen wir vor dieser Gefahr warnen. Deshalb wollen wir uns vorbereiten, studieren den Hebräerbrief, damit wir der Welt zeigen, es geht nicht um eine religiöse Sache, sondern es geht ums Leben. Aber alles ist ja vom Geist abhängig. Alles ist letztendlich aus einer Beziehung zu Gott oder zu dem Teufel abhängig. Und da ja dieses Ganze unbewusst abläuft, können wir es nur an den Taten sehen, an dem, was die Menschen tun. Und was wir jetzt sehen, ist eine Offenbarung der Gottlosigkeit der Christen, eine Offenbarung wie damals bei Mara und Meriba, bei Kadesh Barnea. Es zeigt sich, dass die Christen die Essenz des Evangeliums und des Glaubens nicht verstanden haben. Und damit hat sie Satan in eine Gefangenschaft geführt. Aber Gott ist gut. Es sind schon fast 2 Jahre vergangen, seitdem die Krise begonnen hat. Und er hat noch immer nicht den Schlussstrich gezogen. Aber sicherlich dieses Jahr werden wir sehen und das Mahlzeichen wird kommen. Und ich hoffe, dass keiner von uns es auch nur denkt, es anzunehmen, dass jeder, auch wenn er stirbt, sagt, wenn Gott mich nicht füttert, wenn er nicht die Engel schickt, dass sie mir Wasser und Brot, wie er versprochen hat, zu geben, dann lieber sterbe ich, wie dass ich mich beuge vor dem Bösen, wie dass ich mich beuge und meine Seele verkaufe, wie der Esau für ein Stück Brot. Möge Gott uns bewahren vor dem Unglauben, möge Gott uns helfen, ihm ganz zu vertrauen, egal was kommt. Er ist der, der für uns sorgt. Er ist der, der die Bedürfnisse geschaffen hat und die Mittel dafür. Wir können sie nur verbrauchen. Wir warten auf ihn, bis er sie uns gibt. So wie Jesus in der Wüste. Ganz egal, wie lange es dauert. Wir werden uns nicht verkaufen durch Gottes Gnade, sondern zur Vollkommenheit kommen. Und wenn er kommt, wir eingehen können in seine Ruhe für immer und ewig. Amen.